Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Ann-Christine Gebhardt. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Liebe Ann, welche Diagnose hast du denn erhalten und wann war das?
Ich habe die Diagnose Brustkrebs erhalten im Juni 2023. Das war die erste Brustkrebsdiagnose und dann folgte eine ganz lange Zeit der Therapie und der Behandlung und im März diesen Jahres, also 2025, habe ich dann das zweite Mal die Diagnose Brustkrebs erhalten. Also zweimal Brustkrebs in 2 Jahren.
Ach Gott. Wie war denn dein Leben zu der Zeit, bevor du die Diagnose bekommen hast? Also ich frage deswegen, weil mir sehr, sehr, sehr viele Frauen, mit denen ich beruflich zu tun habe, die mit dem Thema Krebs konfrontiert wurden, erzählen, dass sie vor der Diagnose eine extrem stressige Zeit hatten.
Ja, das kann ich total bestätigen. Sie war total stressig. Also das liegt auch schon ein Stück weit auch an meinem Job, den ich wahnsinnig liebe, der aber schon auch immer einen gewissen Stress mit sich bringt. Und ich hatte auch die Jahre davor schon das ein oder andere Private, was ich verknusern musste. Den Tod meiner Mutter viel zu früh, der mich natürlich auch sehr aus der Bahn geworfen hat. Und was natürlich auch ein Stressfaktor ist, den du über viele Jahre auch mit dir trägst. Nichtsdestotrotz, und das muss ich auch sagen, war mein Leben schon ein bisschen unbeschwerter und leichter, als es dann ab dem Zeitpunkt der ersten Krebsdiagnose war. Es ist so dieses Klassische von Brustkrebs, klar, man weiß, das gibt es und man weiß auch, das ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, das haben wir alle schon gehört, das bekommt man natürlich auch mit. Das ist auch etwas, wo ich mich als junge Frau natürlich auch, ich sag mal, an der Oberfläche informiert habe, aber du denkst da ja trotzdem nicht weiter drüber nach. Das ist dieser klassische Fall von, ja, es trifft immer nur die anderen, da habe ich ja überhaupt nichts mit zu tun. Und deswegen war mein Leben trotzdem recht unbeschwert, wenngleich die Päckchen auf der Schulter lagen, die ich tragen musste. Aber es waren sehr viel weniger und trotzdem auch leichtere Päckchen als jetzt.
Wie alt bist du denn jetzt, wenn ich das fragen darf?
37. Ich gehe steil auf die 40 zu.
Älter werden ist ein Privileg, sage ich immer gerne.
Ist es wirklich. Ich wage trotzdem manchmal ein bisschen, gebe ich zu. Aber das ist ein kleines Learning, das man natürlich nach so einer Diagnose hat. Man weiß es doch ein bisschen mehr zu schätzen und nimmt es nicht mehr ganz so selbstverständlich wie vielleicht vorher.
Ja, aber ich glaube, das bringt auch das Alter insgesamt mit sich, dass man einfach... Ich glaube, dass man da so ein bisschen gesetteter ist.
Man weiser wird.
Irgendwie ja. Und ist das nicht irgendwie total zuversichtlich, der Gedanke, dass man älter wird und weiser und ruhiger und man auch irgendwie das Leben mehr zu oder anders zu schätzen weiß, nicht mehr alles selbstverständlich ist?
An dem ruhiger arbeite ich noch, muss ich zugeben. Aber das mit der Weisheit, da gebe ich dir recht, auf den unterschiedlichsten Gebieten wird man doch schlauer. Man lernt sich selber immer besser kennen, vor allem auch nach einer solchen Diagnose. Da kommen wir bestimmt auch nochmal zu. Ich habe mich ganz neu kennengelernt, das kann ich wirklich sagen.
Das heißt, du warst also Mitte 30, als du gemerkt hast, dass mit deinem Körper irgendwas nicht stimmt. Wie war das?
Ich habe erstmal gar nicht so viel gemerkt. Das ist ja auch oft das Gefährliche an manchen Krebserkrankungen, dass die verhältnismäßig symptomlos sich aufbauen und entstehen. Zumindest war es jetzt bei meinem Brustkrebs so, bis dann irgendwann sich meine Brustwarze ein bisschen eingezogen hat. Also ich habe mich immer schon auch abgetastet, aber der hatte eine Lage quasi direkt unter der Brustwarze und ich hatte auch eine recht große Brust, also durchschnittlich, aber eher im oberen Durchschnitt. sodass ich ihn nicht ertasten konnte. Aber die Brustwarze hat sich eben irgendwann verändert. Und ich muss gestehen, das habe ich auch ein paar Wochen ignoriert, habe gegoogelt und da stand doch eindeutig so, oha, schnell zum Arzt, hier Brustkrebs. Und intuitiv wusste ich auch schon, ich glaube auch, das ist es, aber ich bin ein bisschen in die Verdrängung gegangen, muss ich gestehen. Bis ich dann irgendwann dachte, ich kann es ja nicht mehr ignorieren, ich gehe jetzt zum Arzt und dann ging alles auf einmal schnell.
Das heißt, du hast das richtig deutlich gesehen. Also ich meine, die Brust verändert sich ja im Laufe des Zyklus ja auch. Aber das war schon so deutlich, dass du das direkt erkannt hast.
Ja, also während des Zyklus hat sich meine Brust nie so sehr verändert davor, außer man kennt das, es spannt alles ein bisschen mehr, aber rein optisch hat sie sich nie verändert. Insofern ist mir das schon sehr deutlich aufgefallen. Also wenn der Nippel quasi, es war alles dann flach. Also es war wie, als hätte so ein Staubsauger von innen einmal gemacht. Und krass, das hat man dann schon gesehen, dass da irgendwas ganz, ganz offensichtlich nicht stimmt.
Gab es denn vorher schon Brustkrebs in deiner Familie?
Ja. Wir haben väterlicherseits einige Brustkrebsfälle, das wusste ich aber gar nicht. Also zum Zeitpunkt meiner Diagnose wusste ich es, aber auch erst wenige Jahre davor habe ich das erfahren. Und da es bis vor ein paar Jahren keinen Kontakt zu diesem Teil der Familie gab, leider, war das für mich so was komplett Abstraktes. Ich kannte diese Leute ja gar nicht und auch da wieder dieses, ja okay, das tut mir natürlich unbekannterweise total leid, aber ich habe irgendwie nicht zugelassen zu verstehen, dass das vielleicht auch einen Einfluss auf mich gehabt haben kann, genetisch. Deswegen habe ich das eigentlich ignoriert, denn es gibt auch da eben eine genetische Vorbelastung. Dieses BRCA2-Gen ist dort vorhanden. Und als ich dann die Diagnose bekommen habe, wurde direkt zu dem Zeitpunkt der Diagnosestellung dann auch ein Gentest gemacht und dann eben auch mit dem Ergebnis, dass ich BRCA2-Trägerin bin.
Lass uns mal nochmal dahin gehen, zu der Stelle, wo du dann beim Arzt warst.
Ja, das ist, wie beschreibe ich das am besten? Adrenalin schießt ja auf einmal durch den ganzen Körper. Mein ganzer Körper, also es war wie eine außerkörperliche Erfahrung, ehrlich gesagt. Ich habe gar nichts mehr richtig wahrgenommen. Mein Kopf hat sich angefühlt, als würde er in einem riesengroßen Wattebau stecken. Ich konnte nichts mehr aufnehmen. Ich war wie in Trance. Das war so ein Schockmoment. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann kommt man in den Funktionsmodus. Die Ärzte sagen, okay, Sie müssen jetzt dorthin, Sie müssen hierhin. Das fing schon beim Hausarzt an, wo ich hingegangen bin wegen der Brustwarze. Sie sofort, okay, jetzt noch zur Gynäkologin, hier Eilüberweisung, heute noch. Ich rufe da an, dass Sie jetzt schon auf dem Weg sind. Ich zur Gynäkologin. Die Ultraschall gemacht, ja, da ist was. Sofort in die Radiologie, dort angerufen, persönliche Kontakte spielen lassen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, sodass ich noch direkt dann zur Biopsie konnte. Ja, und dann hieß es 2 Tage später, Frau Gebhardt, kommen Sie doch bitte mal rein. Und dann saß ich da. Ich wusste schon, was Sache ist. Ich habe das sofort geahnt. Allein schon in dem Moment, wo meine Hausärztin so einen Druck, Zeitdruck und mir so eine Angst irgendwie auch vermittelt hat. Und ab da habe ich nur noch funktioniert. Ich war so, so im Schock. Ich konnte das irgendwie gar nicht glauben.
Und du hast aber diese ganzen Untersuchungen, du warst alleine oder hast du vielleicht deinen Partner dabei gehabt?
Nee, ich war alleine. Bei der Biopsie hat mich dann eine Freundin begleitet, da war ich sehr froh drüber. Ich kann nicht so gut Hilfe annehmen, muss ich gestehen. Beziehungsweise ich kann nicht gut danach fragen, das ist es eher. Und ich bin dann aber froh, dass ich ganz tolle Menschen in meinem Umfeld habe, die gesagt haben, so, Ann-Christine, ich habe mir Urlaub genommen, ich komme mit. Und da war ich sehr froh drüber. Und später zu den ganzen Arztterminen, wo es dann auch um die Therapiemöglichkeiten, die Behandlungsmöglichkeiten ging, da bin ich nie alleine hingegangen. Da hat mich immer eine Freundin oder meine Tante dann begleitet. Auch aus dem Grund, weil man selber in so einer solchen Stresssituation ist, in so einer Schocksituation, in so einer Überforderung, dass man das meiner Meinung nach, oder mir ging es zumindest so, gar nicht vollends alles begreifen kann, was dein Gegenüber dir gerade erzählt. Und ich es für unglaublich wichtig halte, dass noch ein zweites Paar Ohren vor Ort ist, das für dich mithört, vielleicht auch Fragen stellt, die man vorher in einem ruhigen Moment schon mal besprochen hat, wenn man selber gar nicht in der Lage ist, die gerade zu stellen, weil so ging es mir beim Thema Chemotherapie zum Beispiel. Ich hatte so eine panische Angst vor der Chemotherapie, dass ich mich gar nicht getraut habe, Fragen dazu zu stellen. Und ich war sehr froh, dass das dann meine Tante zum Beispiel für mich übernommen hat. Mhm.
Du hast ja vorhin erzählt, dass du immer sehr, sehr viel gearbeitet hast. Und das, den Eindruck habe ich zumindest auch aus, aus unserem Kontakt, den wir jetzt vor dem Interview hatten. Konntest du denn, als du die Diagnose gekriegt hast, da so einen Cut machen und sagen, okay, die Arbeit lasse ich jetzt erstmal liegen. Ich kümmere mich jetzt nur um mich. Oder hattest du ein schlechtes Gewissen, weil du nicht arbeiten gehen konntest?
Ja, das mit dem Cut hat überhaupt nicht geklappt. Aber ich muss sagen, wollte ich auch gar nicht. Zumindest nicht bei der ersten Krebsdiagnose. Ich wollte ganz unbedingt so viel Alltag und Normalität erhalten wie möglich. Und da möchte ich auch direkt dazu sagen, da gibt es gar kein richtig oder falsch. Einen ganz klaren Cut zu machen und zu sagen, ich stecke alles an Energie, die ich jetzt habe, darin wieder gesund zu werden, ist genauso richtig und hat meiner Meinung nach genauso viel mit Selbstfürsorge zu tun, wie zu sagen, ich gucke, wie viel Arbeit ich schaffe, weil sie tut mir gut, weil sie gibt mir das Gefühl, ich habe noch ein bisschen Kontrolle über meinen Alltag. Das war zumindest mein Gefühl. Und deswegen war das in dem Moment auch richtig. Hätte es vielleicht hier oder da an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen weniger sein können? Ja, definitiv. Da hätte ich ein bisschen mehr auf mich achten können. Aber im Großen und Ganzen habe ich es auch gebraucht, weil ich unbedingt etwas Normalität bewahren wollte.
Ja, das erzählen mir tatsächlich auch viele Frauen. Das ist auch, es ist ja auch Ablenkung irgendwie. In dem Moment, wo du arbeitest, bist du ja in einem ganz anderen Thema drin.
Ja, genau das ist es auch. Ich wollte nicht rund um die Uhr in dieser Krebsbubble stecken. Ich habe mich natürlich informiert und alles gemacht, was ich machen musste, sowieso. Bin überall hingegangen, wo ich hin musste. Und natürlich habe ich mich auch, ich bin Journalistin, ich habe mich natürlich auch quer informiert und nochmal nachgelesen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich verstehe überhaupt gar nichts, was in diesen Arztbriefen steht und was die Ärzte mir erzählen. Und hier und da habe ich mich natürlich dann auch nochmal schlau gemacht, weil ich auch verstehen wollte, zumindest in einem gewissen Rahmen, was passiert. Ich habe mich aber auch dafür entschieden zu vertrauen, weil ich es auch, wenn ich hier und da nachrecherchiere, es trotzdem nicht besser weiß oder vollends verstehe. Und da musste ich dann auch ein bisschen vertrauen, aber der Alltag hat mir wirklich auch geholfen, etwas Kontrolle zu behalten. Denn man gibt so viel Kontrolle ab in dem Moment, man ist so fremdbestimmt auf eine gewisse Art und Weise. Und meine Arbeit und meinen Alltag, das konnte ich selber noch bestimmen.
Ja, kann ich auch absolut verstehen und ich denke, viele erkennen sich darin jetzt auch wieder. Aber ich finde auch, es ist ganz wichtig, wie du ja schon gesagt hast, zu sagen, dass jeder da seinen eigenen Weg finden darf. Ja. Und da gibt es kein richtig oder falsch.
Nee, ich glaube, es ist das Wichtigste, dass man eben in sich reinhorcht und guckt, was tut mir gut? Ist es die Ablenkung durch die Arbeit oder durch was auch immer, durch ein neues Hobby oder ich weiß es nicht, oder ist es wirklich dieser klare Cut und dieses, ich konzentriere mich jetzt komplett darauf und mache auch nur das. Es ist einfach nur wichtig, dass man guckt, was tut mir auch wirklich gut, dass man es nicht aus der falschen Motivation heraus tut. Das war nämlich bei meiner zweiten Diagnose der Fall. Da habe ich auch gearbeitet die ganze Zeit und da hat es mir eigentlich nicht mehr so gut getan, wenn ich ehrlich bin. Meine Batterien waren natürlich nach der ersten Krebserkrankung auch noch nicht vollends wieder aufgefüllt. Das war ja ungefähr ein Jahr später dann, nach Ende der ersten aktiven Krebstherapie. Und da habe ich weitergearbeitet, weil ich so ein Pflichtgefühl hatte und dachte, nee, ich will mein Team auch nicht im Stich lassen. Und sie haben ja jetzt auch gesehen, dass bei der ersten Diagnose, dass es auch mehr oder weniger mit der Arbeit geklappt hat. Da kannst du doch jetzt auch nicht sagen, jetzt fühle ich es aber eigentlich nicht mehr. Es ist alles totaler Blödsinn. Ich habe von meinem Arbeitgeber auch immer zu 100% vermittelt bekommen, bitte tu nur das, was dir gut tut. Du musst nicht hier sein. Aber da habe ich mir sehr viel mehr Druck gemacht. Und da muss ich jetzt im Nachhinein sagen, da hätte ich ein bisschen, da hätte ich öfter mal einen Cut setzen sollen.
Lass uns mal bei der ersten Diagnose bleiben.
Ja.
Wie sah die Therapie aus?
Ich bin direkt in die Chemotherapie gestartet. Mein Tumor war ungefähr 4,5 Zentimeter groß. Auch nicht sonderlich klein. Also der muss auch schon ein bisschen gewachsen sein über die Jahre. Naja, aber nee, ich bin dann direkt in die Chemotherapie, zum einen, um diesen Tumor natürlich auch zu schrumpfen. Und weil es ja mittlerweile, glaube ich, auch fast so ein übliches Prozedere ist, zumindest bei den jüngeren Patienten, dass oftmals mit einer Chemotherapie gestartet wird, auch um mögliche Krebszellen, die im Körper schon umherwandern, diesen direkt den Gar auszumachen. Insofern hatte ich dann 5 Monate Chemotherapie bis kurz vor Weihnachten. Dann bin ich im Januar direkt ins Krankenhaus gekommen und hatte dann meine beidseitige Mastektomie mit direktem Wiederaufbau. Ich hatte nämlich links den Tumor und rechts den Dezis, das ist eine Krebsvorstufe. Also es waren quasi beide Seiten ja schon befallen. Ach, plus dann der Gendefekt, der diagnostiziert wurde. Und da hat man natürlich direkt gesagt, da machen wir jetzt kurzen Prozess, quasi Tabula Rasa, und versuchen, jedes Risiko auszumerzen, das eben da ist, weil die Krebsveranlagung ja nun mal genetisch vorhanden ist. Ich war aber auch absolut fein damit, muss ich gestehen, mit der Mastektomie. Ich habe schon nach der Diagnose eigentlich gesagt, ich möchte, dass die Brüste abkommen. Mir hat das so eine Angst gemacht. Ich habe so das Vertrauen in meinen Körper verloren. In dem Moment, wo ich gehört habe, ich habe Brustkrebs, habe ich meinem Körper eigentlich nicht mehr vertraut, was sehr, sehr traurig ist. Ja, deswegen war das für mich total in Ordnung. Und ja, danach hieß es dann, ich bin krebsfrei, und dann ging es schnurstracks in die Antihormontherapie.
Die Operation, dazu würde ich gerne noch mal was fragen. Du hast gesagt, beidseitige Mastektomie mit gleichzeitigem Wiederaufbau mit Silikon. Musste die Brustwarze mit entfernt werden?
Das war ganz schön. Das stand lange im Raum, und ich komme aus Hamburg, und da war ich zuerst in Behandlung, wo ich auch meine Chemotherapie hatte, und da hieß es, Brustwarzen werden entfernt. Ich habe mich dann aber entschieden, mich in Düsseldorf operieren zu lassen, weil ich da über Empfehlungen ein ganz gutes Gefühl hatte, und da war es möglich, meine Brustwarze zu entfernen, alles an gefährlichen Gewebe auch zu entfernen von der Brustwarze und diese dann quasi wieder aufzusetzen. Also ich habe wieder meine Brustwarze. Sie sieht natürlich nicht aus wie vorher. Ja. Das muss ich dazu sagen. Sie ist von der, die Farbe hat sich ein bisschen verändert, und man hat natürlich auch nicht mehr dieses Empfinden, diese Reaktion auf Kälte beispielsweise. Da tut sich natürlich nichts mehr. Das ist im Prinzip totes Gewebe. Aber es ist meine Brustwarze, und ich war sehr froh darüber, dass es da eine Möglichkeit gab, die auszuschneiden quasi und wieder aufzusetzen. Das ist jetzt sicherlich nicht medizinisch korrekt ausgedrückt, aber ich fand das ganz schön. Das hat mir, also vor allen Dingen, wenn du dann dir danach deine neue Brust das erste Mal anschaust. Gut, da muss ich gestehen, weil die Brustwarze sah die noch nicht so schön aus. Das dauert natürlich ein bisschen, bis da diese Verkrustung sich auch ablöst. Aber ich habe dadurch von Anfang an das Gefühl gehabt, okay, das bin doch schon noch ich.
Ist unglaublich, oder? Wie wichtig so ein kleiner Teil des Körpers ist. Und ich hatte ja auch jetzt vor kurzem erst eine Podcastaufnahme mit der lieben Stefanie, die Brustwarzenrekonstruktion macht. Und auch da wurde wieder deutlich, wie wichtig das doch ist für das eigene Gefühl, dass die Brustwarze vorhanden ist, ne?
Absolut. Ich habe aber, und ich habe die Podcast-Folge gehört, und ich bewundere das so sehr, was da mittlerweile möglich ist. Und meine Tante beispielsweise hatte auch Brustkrebs, und die hat, da konnte die Brustwarze nicht quasi wieder aufgesetzt werden. Die hatte also auch, die hat auch ein Brustwarzen-Tattoo, und die hat mir das vorher gezeigt, und das sieht so echt aus. Ja. Wenn ich das nicht gewusst hätte, ich hätte nicht gesehen, dass das keine echte Brustwarze ist. Das heißt, die Angst davor, dass meine Brustwarze vielleicht nicht erhalten bleiben kann, war gar nicht so groß, weil ich hatte direkt vor Augen ein Beispiel dafür, wie man das ja ganz, ganz wunderbar rekonstruieren kann, auf welche Art auch immer. Nichtsdestotrotz, es ist einfach mein Gewebe, es ist meine Brustwarze, die ich immer noch habe, und es macht trotzdem was psychisch mit dir oder mit mir zumindest.
Hast du denn in der Zeit psychologische Unterstützung in Anspruch genommen?
Ja, ich war sowieso schon in einer Therapie aufgrund des frühen Todes meiner Mutter. Da habe ich mir schon direkt Hilfe genommen. Ich bin da sehr offen. Ich glaube sowieso, wir brauchen alle, unabhängig von Schicksalsschlägen oder Krankheiten, eine wöchentliche Lebensberatung, wo man mal alles rauslassen kann. Ein Mensch, der dafür bezahlt wird, dass er dein Ventil ist. Ich finde das ganz wunderbar, diese Möglichkeit. Insofern war ich sowieso schon in therapeutischer Behandlung, und das habe ich dann natürlich direkt sehr viel intensiver weitergemacht. Habe aber gemerkt, dass eine psychotherapeutische Unterstützung super ist. Für mich persönlich eine psycho-onkologische Unterstützung aber noch besser. Denn meine Therapeutin war dann irgendwann ein wenig, ja, überfordert vielleicht auch oder hat nicht so ganz verstanden, warum es mir schwerfällt, mich bei einigen Themen direkt zu öffnen oder direkt in die Tiefe zu gehen, weil man hat ja auch einen gewissen Selbstschutz an manchen Punkten. Und da ist dann eine psycho-onkologische Hilfe sehr viel hilfreicher für mich gewesen. Und dann habe ich einmal geswitcht.
Okay, das hast du also gemacht. Also du kannst auch aus Erfahrung sagen, dass dir das mehr geholfen hat.
Mir hat es ein bisschen mehr geholfen, weil mehr Verständnis für das Thema Krebs vorhanden war, was ja völlig in Ordnung ist. Und ich kann auch verstehen, dass das an der einen oder anderen Stelle überfordernd ist. Denn mit so einer Krebsdiagnose, das ist ja ein Rattenschwanz an Themen, der damit einhergeht. Das hat ja einen riesigen Einschnitt in dein gesamtes Leben, in deine Lebensperspektiven, in deine Lebenspläne zum Teil auch. Und da gibt es viel, zumindest bei mir, viel zu besprechen, viele Baustellen, die sich da aufgetan haben. Und da war eine psycho-onkologische Therapie dann doch ein wenig entspannter für mich.
Nachdem du die Akuttherapie hinter dir hattest und deine Psycho-Onkologin hattest, mit der du sprechen konntest, konntest du mehr oder weniger in dein altes Leben zurück nach der Erkrankung?
Ja, ich habe ja mein altes Leben gefühlt nie so ganz losgelassen. Insofern war das ein recht smoother Prozess, möchte ich mal sagen. Was ich aber gemerkt habe, und da konnte ich natürlich dann nicht hin zurück, diese Krebstherapie hat mir natürlich auch jede Kraft aus dem Körper gesaugt. Unter der Chemotherapie habe ich wirklich sehr gelitten. Also die hat mir manchmal echt so das Leben ausgehaucht gefühlt. Das ist jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, aber ich glaube, jeder versteht, was ich meine. Ich hatte überhaupt keine Kraft mehr. Ich wohne im dritten Stock ohne Aufzug. Ich habe wirklich manchmal überlegt, ob ich mir bei jedem Stockwerk einen Klappstuhl hinstelle, weil ich echt erstmal durchatmen, mich hinsetzen und wieder klarkommen musste, bevor ich das nächste Stockwerk angehen konnte. Dahingehend konnte ich nicht so einfach in mein Leben zurück, weil mir alles sehr viel schwerer fiel. Dann habe ich wahnsinnige Probleme mit den körperlichen Veränderungen gehabt. Gar mit der Brust überhaupt nicht, da bin ich sofort mit klargekommen. Da war ich auch sehr dankbar drum, denn ich kenne auch viele Beispiele, die sagen, gerade mit einem Wiederaufbau, ich komme irgendwie nicht damit klar. Das ist für mich ein Fremdkörper, das gehört nicht zu mir. Das habe ich überhaupt nicht gehabt. Ich finde meine Brust tatsächlich schöner als vorher. Deswegen war ich da total okay mit. Aber mit den Haaren, da habe ich sehr drunter gelitten. Ich habe fast 30 Kilo zugenommen während der Chemotherapie. Das ganze Cortison, ich konnte ihm überhaupt nicht widerstehen. Ich habe mir da, was ich mir da alles reingehauen habe, ganz schlimm. Und das heißt, mein Selbstwertgefühl hat wahnsinnig gelitten. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass ich mich dann zunehmend auch zurückgezogen habe, weil ich mich so unwohl in meiner Haut und in meinem Körper gefühlt habe, dass ich dann nicht mehr so unter Leute wollte oder auch nicht mehr in die Redaktion wollte, weil ich mich für mich selber geschämt habe ein Stück weit, für das, wie ich jetzt aussehe. Also nein, so richtig konnte ich nicht in mein altes Leben zurück.
Auch das klingt irgendwie so traurig. Und auch da leiden ja so viele drunter, ne, dass sie unter den Medikamenten stark zunehmen. Und dann habe ich ja auch Bilder von dir gesehen. Du hast lange Haare, ne?
Ja, ich hatte immer ganz lange Haare. Ich war immer ein Langhaarmädchen. Und die dann und ich muss auch wirklich sagen, es gibt ja ganz viele Mitbetroffene, die ganz toll auch aussehen ohne Haare. Das heißt nicht, dass sie sich toll fühlen, aber wo ich dachte, Mensch, irgendwie, sie strahlen trotzdem. Das war bei mir definitiv nicht so. Ich sah wirklich, wirklich schlimm aus. Die Chemotherapie ist auch irgendwann durch meine Gesichtshaut ausgetreten. Das heißt, ich hatte überall so blutige Ekzeme auch im Gesicht. Oh Gott. Also das war wirklich, wirklich ganz, ganz schrecklich. Und ich habe da so sehr drunter gelitten. Und ja, dieses Haarthema, das mag vielleicht für einen Außenstehenden so furchtbar lächerlich klingen. Und ich weiß, ich kann auch nicht zählen, wie oft ich gehört habe. Und jeder, der jetzt diesen Podcast hört und auch betroffen ist, wird wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, ja, ich auch. Dieses, es sind doch nur Haare, die wachsen wieder. Mhm. Es ist so dieser klassische Spruch. Und ich verstehe den Urvater des Gedankens. Aber ich kann immer nur sagen, nein, es sind nicht nur Haare. Ich habe mich immer weiblich gefühlt durch meine Haare. Die Haare sind auch ein Schutz. Ich sehe ohne Haare wirklich auch nicht gut aus und ich mag mich gut fühlen und ich habe da wahnsinnig, wahnsinnig drunter gelitten.
Naja, und vor allem ist es ja auch eine Entscheidung, so eine oder so eine Frisur zu tragen und gerade lange Haare. Ich fühle da total mit dir.
Aber es ist auch dieser Faktor, wenn du diese Haare nicht mehr hast, du siehst ja auch sofort krank
natürlich,
aus. Jeder
natürlich.
In dem Moment, oh, die hat Krebs. Es ist ja, hast du keine Haare, weil du dich bewusst dafür entscheidest, zum Beispiel Bowl zu tragen, oder hast du keine Haare, weil sie dir durch eine Chemotherapie ausfällt? Ich würde behaupten, jeder erkennt sofort den Unterschied. Du siehst krank aus, weil die Chemotherapie natürlich auch noch mehr macht als den Verlust der Haare. Du siehst es der Person an. Es sind ja eben auch die Wimpern und die Augenbrauen, die dir ausfallen. Und das Cortison, das ja auch dein Gesicht verändert, meins zumindest sehr stark. Und ich wollte selber entscheiden, wem ich meine Erkrankung offenbare. Ich wollte nicht für jeden so offensichtlich krank aussehen. Ich wollte nicht dieses, oh, guck mal, die hat Krebs. Und habe in sehr gute Perücken investiert. Die waren ganz, ganz, ganz toll. Und trotzdem siehst du bist krank. Man sieht es.
Hast du das dann nach außen hin kommuniziert? Oder hast du versucht, das vor deinem Umfeld zu verstecken?
Nein, ich war von Tag 1 an offen damit. Ich habe jedem erzählt, was Sache ist. Ich habe mich auch direkt vor mein Team gestellt und gesagt, das ist die Diagnose. Ich starte jetzt mit einer Chemotherapie. Bitte, das und das wird passieren. Wundert euch nicht, das und das kommt auf mich zu. Ich bin da immer transparent und offen gewesen. Zum einen, weil ich auch einfach so bin. Ich bin ein offener Mensch. Mir hilft es auch, drüber zu reden. Und ich wollte es auch für die anderen nicht unangenehm machen, denn wie reagiert man denn darauf, wenn man ganz offensichtlich sieht, dass jemand krank ist? Und fragst du nicht? Wenn ja, wie fragst du? Es ist ja auch eine Überforderung für das Umfeld. Und dann dachte ich mir so, nee, komm, dann sage ich doch einfach direkt, was Sache ist und wie ich mich fühle und wie es mir geht und was passiert. Und dann fühlt sich da jeder auch besser mit und hat keine Scheu, Fragen zu stellen oder mich drauf anzusprechen, weil ich sage, hey, ich bin da offen, ihr könnt mich alles fragen. Und da bin ich sehr gut mitgefahren.
Du bist ja dann aber irgendwann aus der Akuttherapie rausgekommen und die Haare sind langsam wieder gewachsen. Wie ging dein Leben weiter?
Erstmal wie vorher, ich habe ganz normal meinen Job weiter in Vollzeit gemacht, habe mich versucht an die Antihormontherapie und an die Wechseljahre, die
da
waren, zu gewöhnen. Ja, du wirst ja zack mit der ersten Tablette, eigentlich ja schon mit der Chemotherapie, aber irgendwie so richtig gefühlt habe ich es erst nach der Akuttherapie mit den Tabletten dann. Du bist ja plötzlich in den Wechseljahren, mich da so dran zu gewöhnen, damit klarzukommen, dass du ständig Hitzewallungen hast und dich eigentlich immer nur an- und wieder ausziehen möchtest. Dass du erstmal dich warm laufen musst, wenn du morgens aufstehst und dich fühlst wie so eine 80-Jährige, die steife Gelenke hat und erstmal alles so, so einruckeln muss. Also das war so ein bisschen mein Prozess, meinen Alltag wieder richtig aufnehmen und gleichzeitig wieder ja mich an das neue Leben zu gewöhnen, an den neuen Körper vor allen Dingen zu gewöhnen, an das, wie sich der Körper jetzt anfühlt.
Hast du denn die Kilos, die du zugenommen hast, wieder runterbekommen? Hast du Sport gemacht? Hast du dich anders ernährt? Oder hast du das erstmal abgewartet?
Ich habe mich eigentlich immer schon sehr gut ernährt, außer während der Chemotherapie. Da hat das Cortison die Kontrolle über meinen Körper übernommen und über meinen Kopf. Aber ich habe versucht, wieder mehr Sport zu machen. Das ging dann vor allen Dingen nach der ersten Reha ganz gut, weil ich dann auch wieder genügend Kraft hatte, um auch wieder Sport zu machen. Vorher, muss ich sagen, habe ich mich immer so schwach gefühlt, dass ich dann doch auf der Couch geblieben bin, statt mich aufzuraffen. Da war dann der Schweinehund doch auch sehr übermächtig. Und dann wollte ich das Thema Kilos direkt angehen, aber dann kam eben der Bums mit der zweiten Krebsdiagnose.
Ach.
Und dann ging quasi fast alles wieder von vorne los.
Ja, lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Du hast im Juni 23 die erste Diagnose bekommen. Dann hattest du 5 Monate Chemotherapie. Im Januar letzten Jahres, im Januar 24, hattest du die beidseitige Mastektomie mit Wiederaufbau. Und dann warst du ja erstmal mit der Akuttherapie durch, also abgesehen von der Antihormontherapie.
Genau.
Wann hast du gemerkt, dass du wieder erkrankt bist? Oder hast du das selber gemerkt?
Ja. Oh, das war aber eine wilde Geschichte. Also mir ging es dann das Jahr 24 eigentlich echt ganz gut. Ich habe langsam wieder Kraft in den Körper reinbekommen. Ich habe mich wieder mehr bewegt. Ich habe mich wieder langsam so wie ich gefühlt. Die Haare wuchsen wieder. Ich habe gemerkt, so, ha, guck mal, es geht wieder bergauf. Da war dann erstmal alles gut. Und ich habe auch langsam angefangen, mich wieder so ein bisschen zu entspannen. Weil diese Zeit macht ja viel mit einem. Und sie hinterlässt bei mir zumindest vor allen Dingen auch sehr viel Angst und Sorge. Was passiert jetzt? Kommt das nochmal wieder? Das war für mich so eine schreckliche Zeit. Ich wollte auf keinen Fall das nochmal durchmachen. Und ich kam langsam in so einen Entspannungsmodus. Und dann habe ich unterhalb meiner Brust, direkt in der Narbe, gemerkt, dass da ein Knubbel ist. Wirklich wie so eine eingenähte Kichererbse. Auch kein kleiner Knubbel. Also wirklich ein großer Knubbel unmittelbar unter einer der oberen Hautschichten, also wirklich überdeutlich zu spüren. Und ich hatte dann aber sowieso auch einen Termin in der Radiologie. Man ist ja da engmaschig in der Nachsorge nach einer Krebstherapie und hatte dann Ultraschall. Und da hieß, nö, alles tippitoppi. Sie haben dann auch nochmal eine Mammographie gemacht, wieso auch immer. Ich dachte immer, wenn man Silikon hat, macht man gar nicht mehr unbedingt eine Mammographie. Aber da gehen die Meinungen auch auseinander. Aber ist auch egal. Sie haben nochmal eine Mammographie gemacht. Da hieß es auch, sieht alles super aus. Und am nächsten Tag bin ich ins Brust-MRT, weil gar nicht wegen diesem Knubbel, da habe ich mir erstmal nichts gedacht, weil es hieß, das ist eine Vernarbung. Und das klang für mich auch erstmal plausibel, weil der ja auch direkt in der Narbe saß. Das Brust-MRT wurde gemacht, um eben nach der Mastektomie einmal zu prüfen, wie viel Brustdrüsengewebe ist eventuell noch vorhanden. Das macht man ja standardmäßig. Und da hieß es dann nach dem MRT, hat der Arzt die Ergebnisse mit mir besprochen und meinte so, ja, hier direkt an der Narbe, rechts unten, haben Sie da was gemerkt? Ich so, ja, ich merke da diesen Knubbel. Ja, gucke ich mir nochmal an. Und dann hat er sich die Bilder vom MRT nochmal angeschaut und meinte so, ja, nee, das ist auf jeden Fall nur eine Vernarbung, das ist überhaupt nicht tumorverdächtig. Kommen Sie in einem Jahr nochmal wieder, dann machen wir nochmal ein Kontroll-MRT, aber Sie können sich entspannen, da ist auf jeden Fall nichts. Ja, ich habe mich nicht entspannt. Ich habe das Gefühl gehabt, nee, ich kann das nicht glauben. Ich habe das Gefühl, das ist etwas Schlimmes. Ich habe das Gefühl, das ist wieder Krebs. Bin dann 3 Wochen später erst, weil ich auch da wieder so ein bisschen in den Verdrängungsmodus rein bin, weil mein Bauchgefühl hat mir ganz deutlich gesagt, da ist wieder was. Und ich dachte mir, okay, ich brauche jetzt kurz Zeit durchzuatmen, weil dann geht das alles wieder von vorne los. Dann so ungefähr 3 Wochen später bin ich aber wieder in die Radiologie und habe auf eine Biopsie bestanden. Und da kam dann raus hochaggressives Rezidiv.
Um Gottes Willen.
Ja.
Du hast das vorher gespürt.
Ja,
Gott sei Dank. Stell dir vor, du wärst nicht dran geblieben.
Genau, das war auch mein Gedanke, weil die Empfehlung des Radiologen war, in einem Jahr gucken wir uns das nochmal an. Und ich hatte ein KI 67 von über 70%. Das Ding hat also, ist im Eiltempo ja auch gewuchert und war ja schon wirklich, wirklich groß dafür, dass die Mastektomie erst ein Jahr rum war. Und übrigens habe ich kein Brustdrüsengewebe mehr gehabt. Das heißt, diese eine Krebszelle hat sich da in die Haut quasi abgesetzt. Und die Ärzte können auch bis heute nicht erklären, wie das sein kann. Sie haben auch gesagt, ich weiß, man möchte so gerne verstehen, warum ist das da? Aber wir verstehen es auch nicht. Es ist einfach, und das klingt so furchtbar blöd, ganz, ganz großes Pech.
Oh, da fehlen mir ein bisschen die Worte.
Ja, ich bin einfach nur wahnsinnig dankbar, dass ich mich dann doch getraut habe, da meinem Bauchgefühl zu vertrauen.
Ja.
Und da, das ist auch so das größte Learning für mich, wie wichtig dieses Bauchgefühl ist. Und klar, so eine hinzugehen und diesen Verdacht zu äußern, dann auch zu sagen, nee, ich möchte bitte, dass dann so eine Stanze genommen wird, was ja auch wahnsinnig unangenehm ist. Da sträubt sich alles in einem, aber am Ende rettet Zeit Leben und Wissen ist Macht. Und da war es mir einfach wichtig, darauf zu bestehen und meinem Bauchgefühl diesen Raum zu geben.
Hat das wehgetan? Also der Knubbel, wenn du den angefasst hast?
Gar nicht, überhaupt nicht. Das war einfach nur ein Knubbel, der sich nach nichts angefühlt hat. Aber man weiß ja, so ein Knubbel, was kann denn gut an einem Knubbel sein, den ich ertaste? Das ist erstmal, schrillen ja da alle Alarmglocken. Natürlich ist in den meisten Fällen ein Knubbel erstmal gar nichts, um Gottes Willen. Ich finde, man muss auch immer vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Angst schürt. Aber in meinem Fall habe ich diesen Knubbel ertastet und ich wusste einfach, nee, das ist nicht, das fühlt sich nicht richtig an.
Hm. Oh, das heißt, okay, du hast dann diese Diagnose bekommen zum zweiten Mal.
Ja.
Wie war das für dich?
Ich bin ehrlicherweise komplett zusammengebrochen. Ich habe dann das Ergebnis auch via Telefon erhalten und ich habe direkt eine Freundin angerufen. Ich habe komplett hyperventiliert am Telefon. Die hat dann am Telefon erstmal versucht, mich zu beruhigen, ist sofort vorbeigekommen und dann sind wir lange spazieren gegangen. Ich habe mich aber relativ schnell wieder beruhigt, weil ich dann auch sofort wieder in diesen Funktionsmodus übergegangen bin. Und diesmal wusste ich ja schon, was passiert. Ich war diesmal ja ein bisschen abgeklärter. Das hat es überhaupt nicht leichter gemacht, ganz im Gegenteil. Was diesmal schlimmer war, war die Angst. Ich hatte panische Angst davor, dass dieser Tumor vielleicht schon metastasiert ist diesmal. Man weiß, also ich habe immer im Kopf gehabt, und ich weiß auch, das ist völliger Quatsch, aber in meinem Kopf war dieser Gedanke, oha, ein Krebs, der wiederkommt, ist meistens gar nicht gut. Ich bin mit noch größerer Angst in diese ganzen Staging-Untersuchungen gegangen. Knochenzentigramm, CT, noch ein CT, MRT. Mhm. Ich hatte so große Angst. Das war beim ersten Mal anders. Das war beim zweiten Mal viel, viel schlimmer.
Mhm. Wurden denn noch irgendwo Krebszellen gefunden?
Zum Glück nicht. Das heißt, ich war dann schon mal ein bisschen entspannter, weil ich wusste, okay, das kriegen wir in den Griff. Nichtsdestotrotz war es diesmal aggressiver als beim ersten Mal. Es ging also danach alles recht schnell. Ich bin dann als erstes 2 Wochen nach der Diagnose, als dann diese ganzen Voruntersuchungen durch waren, auch schon direkt wieder in den OP. Da wurde mir dann der Tumor entfernt. Zum Glück konnte man das Implantat erhalten. Das war vom Implantat weit genug weg. Das war schon mal ganz gut. Das war also eine körperlich sehr kleine OP. Und ja, dann danach war es noch mal ein bisschen wilder, weil es dann um die Frage ging, wie machen wir jetzt weiter? Ich war so ein recht spezieller Fall, denn die Chemotherapie hat ja offenbar die erste nicht gut genug angeschlagen, sodass ja irgendwo doch noch eine Krebszelle unterwegs war, die Chemotherapie nicht erwischt hat. Und die Antihormontherapie, wie gesagt, war offenbar auch nicht stark genug, um die Hormone gut genug in meinem Körper zu unterdrücken, dass sie diese Krebszelle nicht füttern, weil der war auch wieder hormonabhängig positiv und auch zu 100% hormonabhängig, was für mich erstmal ein totaler Widerspruch war, weil ja meine Hormone alle unterdrückt worden sind. Aber ja, das kann natürlich trotzdem alles passieren und ist teilweise auch unabhängig voneinander. Aber da bin ich medizinisch wieder nicht bewandert genug, um das zu erklären, genau. Genau, deswegen war dann die Frage, machen wir eine Chemotherapie oder nicht? Ich habe ganz klar zu den Ärzten gesagt, wenn es irgendwie vermeidbar wäre, würde ich es gerne vermeiden, weil die Chemotherapie für mich das größte Trauma ist an der ganzen Krebstherapie beim ersten Mal. Und ja, die Ärzte waren sich komplett uneinig. Die einen haben gesagt, würden wir nicht machen, weil die letzte ist auch noch nicht lange genug her. Wir tun dem Körper zu viel an, als dass es was bringt. Also Qual und Nutzen stehen da nicht im Verhältnis. Ein anderer Arzt sagte, naja, aber es sind vielleicht so 1-2% Benefit, das ist für uns schon viel, würden wir machen. Ja, ich habe dann noch eine Zweitmeinung mir eingeholt, noch eine Drittmeinung mir eingeholt. Also ich habe mich dann entschieden, ich hole mir so viele Meinungen ab zu dem Thema von Ärzten, die da wirklich, wirklich auch bewandert sind, denen ich auch vertraue, bis ich da für mich eine klare Entscheidung treffen kann. Aber ja, es war alles schwierig. Die Ärzte sind sich da komplett uneinig gewesen. Aber der Großteil der Ärzte war der Meinung, es hat nicht genug Benefit. Deswegen würden wir das dem Körper eher nicht noch einmal zumuten. Und dann habe ich mich da auch mit einem guten Gefühl dagegen entschieden. Wir haben uns allerdings dann für eine anschließende Bestrahlung entschieden, dass wir dann eben das ganze Gewebe nochmal bestrahlen, die ganze Brust plus nochmal eine Boosterbestrahlung auf die Stelle des Rezidivs, dass wenn da irgendwie noch etwas übrig sein sollte, dass wir das dann mit der Bestrahlung ausmerzen. Und das war dann für mich ein Kompromiss, mit dem ich mich relativ wohl gefühlt habe.
Aber man sagt ja, dass es nicht gut fürs Implantat ist, wenn da drauf bestrahlt wird, oder?
Ja, davor habe ich auch Angst gehabt, dass es dann direkt zu einer Kapselfibrose, also zu so einer Abstoßungsreaktion kommt. Aber ja, das war dann leider das Risiko, dass ich eingehen musste. Denn das konnte ja keiner wissen, dass dieses Rezidiv kommt. Mhm. Und dadurch, dass alle Tumorränder so tippitoppi frei waren nach der Mastektomie, musste ich da eben auch keine Bestrahlung im Anschluss machen. Und ich hatte auch keinen Lymphknotenbefall, deswegen gab es auch da keine Bestrahlung damals. Das war dann leider das Risiko, das ich eingehen musste. Aber ich kann sagen, bis jetzt, und die Bestrahlung habe ich Mitte Juni abgeschlossen, bis jetzt ist alles tipptopp zum Glück.
Ja, wie war denn die Bestrahlung? Also ich weiß, dass das ja auch eine sehr zermürbende Zeit sein kann, weil du über einen langen Zeitraum immer für ja relativ kurze Bestrahlungseinheiten in die Klinik musst und der Körper ja natürlich darauf auch reagiert.
Ja, dieses jeden Tag in die Klinik fahren hat mich total genervt. Aber das einfach nur, weil es mich immer so aus meinem Tag wieder rausgerissen hat. Aber die waren alle so lieb da. Irgendwie war es auch immer wieder nett hinzukommen. Man hat sich schon abgeklatscht. Also das war irgendwann dann auch, ja, eigentlich auch ganz lustig und ganz nett. Aber der Körper hat wirklich drauf reagiert. Also die Haut hat das ganz gut mitgemacht. Klar, ich hatte danach so ein paar Wochen eine wahnsinnige Rötung, aber die ist gut wieder abgeflacht. Ich habe nur eine unglaubliche Fatigue entwickelt danach. Also ich bin so müde geworden. Ich war so kaputt immer wieder. Der Körper war so müde. Und diese Fatigue habe ich wirklich bis heute. Und das habe ich doch deutlich gemerkt durch die Bestrahlung.
Wie gehst du denn damit um, mit der Fatigue?
Gegensteuern. Also man weiß ja bei dieser tumorbedingten Fatigue, dass es nicht hilft, sich dann, ich sag mal, im Bett zu verkriechen oder auf der Couch zu verkriechen, obwohl mein Kopf und mein Körper mir sagen, nein, aber das ist genau das, was wir wollen. Geh doch einfach ins Bett und schlaf 20 Stunden. ich gehe raus. Ich gehe spazieren, ich laufe dreimal um den Block, ich mache Sport, ich gehe in die Redaktion und bleib nicht im Homeoffice. Also ich versuche wirklich, diesen Schweinehund zu überwinden und mich zu bewegen. Und dann ist es danach besser. Es ist, kostet, finde ich, zumindest unglaublich viel Kraft, weil eben alles schreit, nein, wir wollen das nicht. Aber es wird dann besser. Also ich versuche, dagegen zu steuern. Was natürlich mit dieser Fatigue bei mir zumindest auch einherkommt, sind sowas wie Wortfindungsstörungen. Ich habe wahnsinnige Gedächtnisprobleme. Mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert überhaupt nicht. Ich erinnere mich an ganz, ganz vieles nicht oder nicht richtig. Das ist sehr gruselig, finde ich, wenn eine Freundin dann auch sagt, so das haben wir doch da haben wir doch schon drüber gesprochen. Ich habe keine Ahnung, als ob ich das noch nie gehört hätte. Das macht einem schon manchmal Angst. Und da kann man natürlich, glaube ich, nicht so viel gegensteuern. Ich hoffe, dass das mit der Zeit besser wird. Das Ganze ist ja auch noch nicht so lange her. Aber körperlich zumindest kriege ich es einigermaßen in den Griff.
Naja, ich glaube, der Körper braucht auch einfach Zeit, um sich davon wieder zu erholen, ne? Und das dauert einfach.
Ja, die Geduld muss man dann auch haben. Genau. Geduld ist leider nicht meine Kernkompetenz. Das muss ich direkt dazu sagen. Ich will immer gerne alles, und zwar gestern. Und ich möchte auch, dass, wenn ich das überstanden habe, dann möchte ich auch, dass mein Körper sofort natürlich wieder wie vorher funktioniert, als ob nie was gewesen wäre. Das ist natürlich völliger Blödsinn und das ist auch Quatsch und das ist auch ein Druck. Da lerne ich gerade ganz viel, mir diesen Druck nicht so sehr zu machen. Ich neige dazu, mir wahnsinnig viel Druck zu machen. Und ich möchte immer funktionieren und ich möchte, dass alles sofort klappt. Und mir fehlt da manchmal diese Gnade zu mir selbst oder mir selbst, aber da arbeite ich dran.
Ja.
Aber ja, der Körper braucht da Zeit und der Kopf braucht noch mehr Zeit, damit klarzukommen. Das ist ja wahnsinnig einschneidend. Du wirst auf einmal mit deiner eigenen Sterblichkeit auf eine total brutale Art und Weise konfrontiert, obwohl du da nicht nachgefragt hast. Und da muss man erstmal drauf klarkommen.
Ja, das glaube ich. Hast du denn bei der zweiten Diagnose das alles auch so offen nach außen kommuniziert?
Ja, wieder ganz offen alles erzählt, auch ganz offen über meine Gefühle und meine Ängste gesprochen. Ich habe auch im Rahmen der Arbeit, der Magazine, für die ich arbeiten und schreiben darf, auch ganz offen darüber gesprochen, weil ich auch der Meinung bin, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Brustkrebs noch ein Tabuthema ist, zum Glück nicht. Nichtsdestotrotz, gerade bei uns jungen Frauen, ist es noch oft dieses Gefühl von, ach, was betrifft mich das? Es wird ja auch oftmals in der Kommunikation von Radiologien oder Brustkrebsaufklärung sind ja auch eher die, ich sag mal, Frauen 50 plus, die da repräsentiert werden und weniger die jungen Frauen. Aber wenn ich allein an meine Chemotherapie zurückdenke, da saßen 20, 25 Frauen und der Großteil war in meinem Alter. Oh. Das ist einfach ein Fakt. Das ist auch keine selektive Wahrnehmung gewesen. Ja, ja. Oder in der Reha, da waren bestimmt 50 Patienten und Patientinnen mit Krebserkrankung ungefähr in meiner Altersklasse. Das ist ein Thema, das präsent sein muss und über das wir sprechen müssen. Mhm. Und deswegen bin ich auch so dankbar für Menschen wie dich, die so einen Podcast machen, der so viel zur Aufklärung und Sichtbarkeit beiträgt. Mhm. Denn es ist etwas, das auch junge Frauen betrifft. Deswegen war es mir auch so wichtig, offen darüber zu sprechen und auch die Plattform der Magazine, für die ich arbeiten darf, zu nutzen, um da auch offen über dieses Thema zu sprechen. Denn es muss präsenter sein, damit junge Frauen lernen, sich und auf sich und ihren Körper auch zu hören und auf Signale zu achten.
Ja. Ja, absolut, da bin ich total bei dir und ich merke das auch. Ich veranstalte ja einmal im Jahr das Schön und Stark Foto-Event, wo viele Frauen zusammenkommen, die wir dann fotografieren. Und ich merke auch da, das sind fast ausschließlich junge Frauen.
Ja.
Ja, krass.
Ja.
Hast du denn in der Zeit der Therapie mit anderen Betroffenen Kontakt gehabt oder hast du vielleicht, haben sich da vielleicht sogar auch Freundschaften entwickelt, wenn man sich ständig irgendwie über den Weg läuft, sei es zur Bestrahlung oder zur Chemo?
Aus der Bestrahlungs- oder Chemozeit tatsächlich gar nicht so, aber es gibt natürlich ganz tolle Plattformen und Stammtische, gerade auch in Hamburg, wo ich vor allen Dingen jetzt im Rahmen der zweiten Therapie dann auch ein bisschen mehr den Kontakt gesucht habe und da tut mir der Austausch wahnsinnig gut, denn es ist nochmal ein anderes Verständnis natürlich auch da, wenn du mit Frauen sprichst, die das Gleiche durchgemacht haben, da versteht man sich ganz anders und auch ohne Worte. Und während mein Umfeld natürlich auch für mich da ist und versucht, ganz viel zu verstehen, können sie es natürlich gar nicht, zum Glück. Und ich hoffe, das müssen sie auch nie. Ja. Aber mir tut das wahnsinnig gut, da mit Betroffenen auch zu sprechen und diesen Austausch zu haben. Und gerade aus meiner Reha-Zeit, jetzt vor allen Dingen aus der zweiten Reha, habe ich ganz, ganz liebe Menschen kennengelernt, mit denen ich auch danach immer mal wieder Kontakt habe und wo man mal abklopft, wie geht's denn der anderen gerade, was macht sie so? Mhm. Und das ist wirklich sehr schön, ja. Doch, das ist schon so eine Community, die da ist und das ist eine Community, die zusammenhält und die sehr eng ist und das ist wahnsinnig schön.
Ja, und auch sehr achtsam miteinander umgeht, ne? Das mag ich auch total.
Absolut.
Du hast vorhin erzählt, dass die zweite Therapie oder die Zeit ja danach, kurz danach, für dich anders war als beim ersten Mal. Was war denn anders?
Ich hatte so viel mehr Angst als beim ersten Mal. Für mich war ja dieses, oh Gott, er ist ja jetzt schon wieder da und so schnell. Offenbar will ja mein Körper die ganze Zeit Krebs haben. Offenbar will ja mein Körper, dass ich sterbe. Ich war so wütend auf meinen Körper. Ich war so wütend, weil ich mir dachte, warum macht er das denn? Warum tut er mir das denn jetzt schon wieder an? Und werde ich jetzt für immer Krebs haben? Ist das jetzt mein Leben? Ich neige manchmal zur Katastrophisierung, man merkt es schon. Aber ich habe so eine große Angst gehabt. Ich hatte einfach panische Angst zu sterben beim zweiten Mal, weil das alles so schnell ging.
Und weil du warst weiterhin in psycho-onkologischer Behandlung, oder?
Ja, schon, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, aus dieser Angst rauszukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und das kommt jetzt mit der Zeit, wird es besser, zum Glück. Ich habe auch nicht mehr diese Gedanken, mein Körper will mich zugrunde richten, um Gottes Willen. Das ist natürlich dann dieser erste Schock, den man nach so einer schnellen zweiten Diagnose dann hat. Aber ja, das braucht auch wieder Zeit. Aber diese Angst ist immer noch da, das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn gerade jetzt gehen die Monate, vergehen wieder und man ist im Kopf direkt so, okay, jetzt noch so und so viele Monate, dann ist man ungefähr wieder da, wo man das letzte Mal war. Was passiert dann? Also da macht man sich schon Gedanken.
Wie kannst du denn mit der Angst umgehen? Also lernt man das mit der Zeit, da nicht mehr den Fokus so drauf zu haben?
Ich hoffe es. Ich hoffe, dass die Zeit da die Wunden auch heilt. Ich glaube da eigentlich ganz fest dran und ich versuche mir vor allen Dingen auch da ganz viel Gnade eben auch beizubringen, dass klappt mal besser, mal schlechter. Das ist bei mir auch ganz klar eine Tagesformsache. Und wenn ich super gestresst bin, dann bin ich sehr streng zu mir. Dann gibt es Tage, da sehe ich, was mein Körper da eigentlich leistet. Und dass er ja gar nicht gegen mich arbeitet, ganz im Gegenteil. Dass wir eigentlich sehr gut zusammenarbeiten, vor allen Dingen mit der zweiten Diagnose, wo mir mein Bauchgefühl ja so deutlich gesagt hat, vertrau da mal ausnahmsweise nicht auf die Ärzte. Also eigentlich habe ich ja eine gute Connection zu meinem Körper und habe ihn auch wieder lieb gewonnen auf eine Art und Weise. Und wir arbeiten auch wieder sehr gut miteinander. Also da sind wir auf einem sehr guten, wieder sehr freundschaftlichen Weg. Aber es braucht Zeit. Und ich glaube, es braucht auch noch ganz viel mehr Zeit.
Ja, ja, absolut. Bist du denn genauso wieder arbeiten gegangen wie beim ersten Mal?
Ja. Ja, ich habe komplett durchgearbeitet. Es waren immer mal so mal eine Woche während der OP natürlich, die ich krankgeschrieben war, oder mal eine Woche, wenn es mir während der Bestrahlung überhaupt nicht gut ging. Aber im Großen und Ganzen habe ich ganz normal durchgearbeitet. Meine Batterien waren nicht so aufgefüllt wie nach der ersten Diagnose. Ich bin ja in die erste Diagnose im Prinzip mit einer vollen Batterie reingestartet. Jetzt in die zweite Diagnose waren meine Batterien noch nicht wieder aufgefüllt. Das heißt, ich war sehr viel gestresster, ich war sehr viel kaputter, mein Körper war noch sehr viel gestresster. Deswegen war auch die Arbeit für mich sehr viel anstrengender. Dann kam diese Fatigue natürlich auch noch dazu, die ich bei der ersten Therapie nicht so extrem hatte. Also das hat mich so viel mehr Energie und Kraft gekostet. Und ich glaube, da wäre es auch gut gewesen, öfter mal den Cut zu setzen, wie du so schön gesagt hast, und mir mehr Auszeit zu gönnen. Da kam ich dann aber nicht aus diesem Pflichtgefühl und aus diesem Druckgefühl raus, dass ich ja auf der Arbeit auch funktionieren muss oder möchte. Ich habe es überhaupt nicht gemusst. Wie gesagt, mein Arbeitgeber hat mir das nie signalisiert. Ich habe mir das nur selber eingebildet. Ja, deswegen war das schon sehr, sehr anstrengend.
Du hast ja erzählt, dass du auch jetzt zum Abschluss deiner Therapie auch noch mal zur Reha warst. Hast du denn da gelernt, wieder so ein bisschen gelassener zu sein?
Total. Ich habe da auch viel Fokus drauf gelegt. Ich habe auch direkt schon beim Aufnahmegespräch gesagt, so, ich bin eine chronisch gestresste Person, ich brauche Hilfe. Ich brauche bitte jemand, der mir erklärt, dass die Arbeit nicht der Nabel der Welt ist und dass es okay ist, wenn ich mal schwach bin und dass es okay ist, wenn ich mir Auszeiten nehme und dass es völlig normal ist, dass man nach so einer Zeit auch Auszeiten braucht und sich auch mal nicht gut fühlt und dass es vor allen Dingen aber auch einen gesunden Umgang mit Stress benötigt. Denn ich meine, Stress, unabhängig auch von der Krebsdiagnose, ist sowieso immer der schlechteste Berater. Und da habe ich viel gelernt. Also es war eine tolle Reha-Zeit, es waren auch gute Seminare, ich konnte da viel mitnehmen. Ich muss zugeben, das meiste habe ich auch alles schon mal gehört. Da wurde das Rad jetzt auch nicht neu erfunden. Aber manchmal hilft es ja schon, wenn man es einfach nochmal auf dem Tablett serviert bekommt und man es nochmal frisch hört und man es sich nochmal neu frisch ins Bewusstsein rufen kann. Und da versuche ich jetzt wirklich, wirklich mich zu bessern. Ich gebe direkt zu, Spoiler-Alarm, es klappt nicht immer. Aber, und das ist schon ein Fortschritt, es wird mir schneller bewusst und ich versuche mehr dann auch immer wieder einen Ausgleich zu nehmen.
Das heißt, du hast also auch sehr viel über dich selbst gelernt in der Zeit.
Auf jeden Fall und auch einfach wieder ein bisschen mehr Bewusstsein für mich erlangt und auch wieder ein bisschen mehr Selbstliebe.
Ja, schön. Blickst du denn jetzt anders auf dein Leben? Also viele erzählen ja, dass sie nach so einer schweren Zeit, wo sie tatsächlich ja auch mit diesem Gedanken, es kann auch ganz schnell alles vorbei sein, konfrontiert wurden, dass sie irgendwie ein anderes Gefühl für das Leben entwickelt haben. Ist das bei dir auch so?
Ja, schon auf eine gewisse Art und Weise. Ich bin nicht unbedingt an dem Punkt, dass ich sage, ich genieße jetzt jeden Tag, weil es als wäre es der letzte, das nicht. Aber ich habe ja leider auch auf schmerzhafte Weise erfahren, wie fragil das Leben ist. Und das habe ich ja auch schon vor meinen Krebserkrankungen durch den Tod meiner Mutter. Ich habe wahnsinnig viele Menschen in meiner Familie in sehr kurzer Zeit, nur wenige Jahre vor der Krebsdiagnose verloren. Also auch da habe ich ja schon festgestellt, dass das Leben doch ein fragiles Konstrukt ist und wir auch wirklich nur dieses eine Leben haben. Und das klingt immer so furchtbar pathetisch. Und vorher, wenn das jemand gesagt hat, dachte ich immer so, oh, ja, natürlich, das stimmt und das ist auch richtig, aber es ist irgendwie in meinen Augen auch immer so ein bisschen so eine Glückskeksweisheit gewesen. Und jetzt habe ich dann doch gemerkt, aber es ist doch genau das. Und genieß es doch mal mehr und guck mehr auf dich und guck vor allen Dingen mehr darauf, was tut dir gut, denn das macht doch sonst auch niemand für dich. Das ist das, was ich mir und meinem Körper und meinem Kopf Gutes tun kann. Und die Verantwortung, die ich doch auch für mich habe, dass ich dieses eine Leben, das ich habe, und möge es noch ganz, ganz lang sein, aber dass ich es gut mache und dass es ein gutes Leben ist. Und es wird nicht immer gut sein. Und es weiß Gott, es, viele, die diesen Podcast hören, wissen, es sind so viele harte Zeiten, die dieses Leben auch für einen leider bereithält, aber ebenso doch auch hoffentlich ganz, ganz viele gute Zeiten. Und das habe ich jetzt für mich mitgenommen, mehr zu genießen und mehr auch einfach für mich zu tun, mehr zu gucken, was tut mir gut.
Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn es dir mal nicht so gut gelingt?
Ja. Wer? Da kommt dann wieder die an durch, die immer funktionieren möchte und die sich diesen Druck macht, dass immer alles klappen muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, aber auch ein langer Lernprozess. Da arbeite ich aber auch mit der Psychologin ganz intensiv dran, eben gnädiger mit mir selber zu werden und auch zuzulassen, dass es okay ist, wenn mal etwas nicht klappt und es nicht geht. Und wenn ich mal nicht so produktiv auf der Arbeit bin, weil meine Fatigue mir einen Strich durch die Rechnung macht, ich mal nicht die 45 Minuten Zumba ohne Probleme durchhalte, weil ich einfach nur 2 Stunden aufgrund der Antihormontherapie geschlafen habe und mich einfach total geschwächt fühle, dann ist das okay.
Ja, ja, schön. Also Selbstmitgefühl, ne?
Aber es klappt nicht immer, das muss ich direkt dazu sagen. Ich sage mir das immer, weil ich weiß, es ist richtig, aber ich merke auch bei mir, es ist ein Prozess. Ich bin noch nicht lange, noch nicht an dem Punkt, dass ich mir das zu 100% glaube in dem Moment. Mhm. Es klappt immer besser, aber ich glaube, das braucht noch etwas Zeit.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch, das ist auch Leben, dass man auch da ein bisschen geduldig mit sich sein darf, dass es mal besser klappt und mal schlechter und dass man aber in Summe trotzdem zu schätzen weiß, was man hat.
Und das kennen wir ja auch alle, auch unabhängig von der Krebstherapie.
Absolut.
Das kennen wir ja auch alle aus der Zeit davor. Wir haben gute Tage und wir haben schlechte Tage und das ist völlig normal und auch völlig in Ordnung, weil so ist es nun mal. Es sind ja diverse Faktoren, die dafür verantwortlich sind.
Ja, großartig. Lieber Ann, gibt es etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest zum Ende unserer Folge?
Ja, ich glaube, das Wichtigste und das ist die größte Erkenntnis, die ich bei mir hatte, hört einfach auf euch, auf den Körper hören, auf den Kopf hören, ein gutes Vertrauen mit sich selber aufbauen, denn das ist am Ende der wichtigste Ratgeber. Wir spüren vieles einfach schon sehr viel früher und lieber einmal zu viel nachhorchen als einmal zu wenig und je besser die Beziehung zu uns und unserem eigenen Körper ist, desto besser.
Ja. Da habe ich noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerin oder du, lieber Hörer, vielleicht auch gerade das Gefühl hast, du hast so ein bisschen den Kontakt zu dir verloren und du möchtest dir das zurückholen, dann schau super gerne mal auf meiner Homepage www.franziskagünterfotografie.de vorbei. Ich habe ein neues Angebot und zwar meinen auditiven Begleiter. Aktuell findest du dort den Begleiter Fühl dich schön, wo es darum geht, wieder ein bisschen mehr ins Spüren zu kommen, in die innere Mitte. Und ab 1. November gibt es dort auch den auditiven Begleiter Fühl dich wertvoll, wo es vor allem darum geht, Grenzen zu setzen und diese Grenzen aber auch zu erkennen und zu spüren. Liebe Ann, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute und mach gerne weiter so und sei weiterhin so offen und erzähl deine Geschichte. Ich finde das ganz großartig. Vielen lieben Dank.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.